Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Seit heute gibt's eine neue App, die in der Corona-Pandemie helfen soll. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem 7. April. Corona-Datenspende, so heißt die App. Weiße Kachel mit blauem Icon drauf. Die muss gekoppelt sein an einen Fitness-Tracker oder irgendwas, was bei uns die Atemfrequenz oder den Puls misst. Und die Daten gehen dann rüber ans Robert-Koch-Institut und dort wird ausgewertet, wer könnte das Virus haben und wo sind mögliche Hotspots. Das alles ersetzt aber keinen Corona-Test, hat heute nochmal der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, gesagt.
Das ist keine App, die einen Covid-19-Nachweis führen kann. Die App ersetzt also keine Tests und sie warnt den Nutzer auch nicht, dass er krank sein könnte.
Was kann diese App? Wir haben sie für euch getestet. Bitte denkt an europäische Solidarität. Das fordern 15 WirtschaftswissenschaftlerInnen in einem offenen Brief an die EU-Finanzminister. Mitinitiatorin ist Julia Schmidt von der Uni Hohenheim.
Es wird ja viel von europäischer Solidarität gesprochen und wir haben einfach das Gefühl, dass quasi da eben eine mögliche und sinnvolle wirtschaftliche Maßnahme, diese sogenannten Corona-Bonds eben sind, die ja aber von Deutschland letztendlich auch kategorisch abgelehnt werden. Und wo wir einfach so das Gefühl haben, okay, wer definiert denn dann wie europäische Solidarität?
Ja, und vor allem, wer zahlt wem was in der EU? Das besprechen wir heute mit ihr. Und Aufreger des Tages, zwei französische Ärzte schlagen jetzt vor, Menschen aus Afrika als Versuchskaninchen einzusetzen, um einen Corona-Impfstoff zu testen. Warum an dieser Idee vielleicht was dran ist, auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Europa darf jetzt nicht scheitern. Das fordern 15 junge WirtschaftswissenschaftlerInnen aus ganz Europa in einem offenen Brief. Sie fordern europäische Solidarität. Starke Staaten wie Deutschland müssen finanziell Schwächeren wie Italien oder Spanien helfen. Jetzt. Es geht um gegenseitige Unterstützung in der Corona-Krise. Der Brief ging vor der Videokonferenz der EU-Finanzminister heute raus, genau an die. Unterzeichnet haben ihn unterschiedliche europäische Organisationen, unter anderem die Jusos oder die Grüne Jugend aus Deutschland. Und zu den Initiatoren gehört auch Julia Schmidt, 26 Jahre alt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hohenheim. Schönen guten Abend, Julia.
Hallo.
Warum glaubt ihr, dass die Staaten in der EU sich jetzt zu wenig gegenseitig helfen könnten?
Also quasi, wir haben einfach das Gefühl, dass letztendlich diese europäische Idee, die war ja einfach, okay, man steht als Gemeinschaft zusammen. Es wurde ja auch irgendwie in dem Lissabon-Vertrag quasi zusammengefasst, okay, gerade wenn zum Beispiel Naturkatastrophen oder Situationen aufkommen, wo man als Staat einzeln nichts dafür kann, dann unterstützt man sich gegenseitig als europäische Gemeinschaft, je nachdem, wie man quasi kann, gerade eben auch aus finanzieller Hinsicht.
Mhm.
Und quasi bezogen nochmal zum Beispiel auf diesen Vertrag, haben wir einfach dieses Gefühl, okay, dass sich die Staaten in der EU gerade einfach mehr helfen könnten, als dass sie das tun, weil wir ja durch die Corona-Krise einfach eine Situation haben, in die wir alle unschuldig hineingeraten sind. Also es ist ja quasi ein exogener Einfluss gewesen, wo keiner quasi was für kann. Und gerade jetzt wäre es einfach irgendwie wichtig, zusammenzustehen.
Und dass die EU-Finanzminister miteinander sprechen und dass da schon Vorschläge auf dem Tisch sind, wie man sich gegenseitig finanziell hilft, ist euch zu wenig?
Also ist auf jeden Fall ein guter Anfang, keine Frage. Ich meine, zusammensitzen und miteinander sprechen und diskutieren ist ja immer wichtig.
Mhm.
Es geht jetzt einfach quasi um die konkrete Ausgestaltung letztendlich der Frage, okay, wie machen wir das? Und da haben wir das Gefühl, dass gerade Deutschland da einfach die Debatte noch ein bisschen blockiert, würde ich jetzt mal vielleicht sagen.
Weil Deutschland nicht für Euro-Bonds ist, die zum Beispiel aber von Italien gefordert werden oder gewünscht werden, oder warum?
Genau, also zum Beispiel, also wir haben einfach das Gefühl, dass quasi, es wird ja viel von europäischer Solidarität gesprochen und wir haben einfach das Gefühl, dass quasi da eben eine mögliche und sinnvolle wirtschaftliche Maßnahme, diese sogenannten Corona-Bonds eben sind, die ja aber von Deutschland letztendlich auch kategorisch abgelehnt werden. Und wo wir einfach so das Gefühl haben, okay, wer definiert denn dann wie europäische Solidarität?
Ja, wobei Deutschland ja sagt, okay, wir könnten es ja vielleicht auch über einen Euro-Rettungsschirm, über einen ESM laufen lassen. Also ich meine, eine Zusage zu irgendeiner Art finanziellen Unterstützung gibt es ja schon.
Das stimmt auf jeden Fall. Jedoch gibt es auch unglaublich viel Kritik an gerade diesem ESM. Also letztendlich wurde der ja damals geschaffen nach der Finanz- und der Staatsschuldenkrise und hat einfach auch einen schlechten Ruf letztendlich nicht nur in der Bevölkerung oder in den Staaten an sich, sondern auch an den Finanzmärkten zum Beispiel, da ja einfach da auch quasi so, es gab strikte Konditionen, an die sich gehalten werden musste und genau, also letztendlich hat dieser Rettungsschirm auch einfach stigmatisierend für die betroffenen Länder und für die Finanzmärkte an sich. Und,
aber wenn es schnell gehen muss, muss man doch auf was zurückgreifen können, was es schon gibt. Da kann man jetzt ja nicht mit Euro-Bonds also, oder Corona-Bonds anfangen, die es so noch nicht gibt.
Also das stimmt natürlich, wobei da letztendlich auch zumindest unseres Wissens nach die Meinungen einfach auseinandergehen. Okay, wie schnell könnte man jetzt die Corona-Bonds implementieren und wie schnell nicht? Ich meine, theoretisch könnte man sagen, okay, es wäre ein Anfang, wenn man mal mit diesem ESM anfängt, einfach mit einer schwachen Konditionalität, also kaum Bedingungen daran irgendwie stellt, um einfach schnell so Kreditlinien bereitstellen zu können. Aber dann quasi auf jeden Fall weiterdenkt und weiterentwickelt, okay, was können wir darüber hinaus machen, um einfach europäische Solidarität zu zeigen, weil es ja letztendlich darum geht, dass einfach Risiken auch damit verbunden sind mit diesem ESM.
Wie habt ihr euch denn eigentlich zusammengefunden? Das ist ja auch irgendwie eine spannende Genese. Ihr seid ja alles relativ junge WirtschaftswissenschaftlerInnen aus der EU. Also ist das euch, warum gerade ist das euch so ein Anliegen?
Ja, also letztendlich, wir hatten einfach irgendwie das Gefühl, dass die Debatte sehr ideologisch geführt wird und dass zum Beispiel vor allem auch irgendwie in Deutschland so relativ starke Narrative vorherrschen, die vielleicht gerade jetzt irgendwie nicht so zielführend sind oder vielleicht auch nicht so greifen. Und wir hatten einfach so das Gefühl, dass wir als Jugend einfach auch gern unsere Stimme und unsere Meinung kundtun würden, da ja auch wir die Generation sind, die jetzt noch am längsten in der EU, in Europa quasi leben wird und dann auch so das Gefühl hatten, okay, ist denn dieses europäische Projekt an sich, ist es denn bedroht letztendlich? Mhm. Und dann war es einfach so, wir hatten alle relativ viele Verbindungen, irgendwie auch zu Studis und Leuten aus dem Ausland, also aus dem europäischen Ausland und haben da immer mal wieder drüber diskutiert und geschrieben, gerade eben in den jetzigen Zeiten. Und dann war es so, dass wir so das Gefühl hatten, okay, wir würden da jetzt einfach gern so einen offenen Brief an unsere FinanzministerInnen verfassen, um da auch unsere Meinung kundzutun.
Sind wir gespannt, wie es angehört wird, beziehungsweise für was man sich dann entscheidet, wie man finanziell den Staaten helfen will in der EU. Julia Schmidt, ganz lieben Dank. Wirtschaftswissenschaften studiert und ist momentan an der Uni Hohenheim als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Danke fürs Gespräch, schönen Abend dir.
Dankeschön, euch auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die ganze Bevölkerung durchtesten, das wäre gut, geht aber nicht. Und deswegen weiß man aktuell auch eben nicht, wer hat das Coronavirus und wer hatte es. Wäre aber wichtig zu wissen, um den Verlauf der Pandemie eben besser beurteilen und entsprechend handeln zu können. Das Robert-Koch-Institut, das hat deshalb heute eine App veröffentlicht, die Corona-Datenspende-App. Das ist so eine weiße Kachel, die zur Mitte hin immer dunkelblauer wird. Verena von Keitz aus unserem Team hat sie für uns getestet. Was ist die Idee?
Also die Idee ist, dass die Daten, die von Gesundheitstracking-Apps, von Wearables, von Smartwatches, Fitnessarmbändern erfasst werden, dass man die benutzen kann und dem Robert-Koch-Institut zur Verfügung stellen kann, damit das dann wiederum die Daten nutzt, um sich ein genaueres Bild der Lage zu machen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit Corona? Genau das geht eben mit der neuen Corona-Datenspende-App. Die zieht sich die erfassten Daten von deiner Tracking-App raus, denn diese Werte können Hinweise geben, ob du Symptome eines Atemwegsinfektes hast. Und darunter fällt ja bekanntlich auch Covid-19.
Was sind das genau für Symptome bzw. Daten, die man dafür braucht?
Also Lothar Wieler, der Chef vom Robert-Koch-Institut, hat das bei der Vorstellung der App heute so beschrieben.
Bei einer akuten Atemwegserkrankung ist es so, dass Covid-19-Symptome erkannt werden können. Allen voran ist das Fieber, aber auch weniger Aktivität, auch ein veränderter Schlaf.
Also all diese Symptome können eben eine Infektion mit Corona anzeigen, aber natürlich auch eine Infektion mit Grippe oder zum Teil auch von einfachen Erkältungen. Das ist halt nicht so ganz, ganz scharf. Und solche Daten werden eben von vielen Gesundheitstrackern erfasst. Also wie schnell ist zum Beispiel dein Ruhepuls? Wie lange schläfst du? Wie hoch ist deine Körpertemperatur? Und wie viel bewegst du dich? Und das kann man dann nutzen.
Und die Daten kriegt dann das Robert-Koch-Institut über diese App und macht damit genau was?
Also die App-Datenspende nutzt die vom Tracker ermittelten Bewegungs- und Vitaldaten. Die sind übrigens dann beim Robert-Koch-Institut nicht mit deinem Namen verknüpft, sondern du bekommst so eine ID. Deine Daten sind also pseudonymisiert, so heißt es, nicht anonymisiert, weil halt sozusagen man immer natürlich das dem gleichen Gerät zuordnen muss. Aber du übermittelst halt diese ID, übermittelst außerdem einmal deine Postleitzahl, damit du geografisch zuordnbar bist, und dein Alter, dein Geschlecht, deine Größe und dein Gewicht.
Diese Daten werden dann bei uns wissenschaftlich aufbereitet und fließen in eine interaktive Karte. Und diese zeigt die regionale Verbreitung von potenziell Infizierten bis auf Ebene der Postleitzahl.
Und in diese Karte fließen übrigens auch die aktuellen Meldedaten der tatsächlichen Corona-Fälle mit ein. Und die Hoffnung ist einfach, dass sich so schneller Hotspots erkennen lassen, wo sich gerade Fälle häufen und man dann eben auch schneller ist in der Lage zu erfassen in Real-Time, was los ist in Deutschland. Denn mit den Melderegistern über die Gesundheitsämter, da hat man ja einfach immer eine gewisse Verzögerung, zum Teil von einigen Tagen, manchmal von einer Woche, was die Zahlen angehen. Und wie gesagt, viele Fälle werden ja auch wahrscheinlich gar nicht erfasst von Corona. Die laufen unterm Radar. Und mit diesen Daten von den Gesundheits-Apps, so ist auf jeden Fall die Hoffnung, könnte man besser sehen, was sich gerade an Atemwegsinfekten in der Bevölkerung so abspielt.
Klingt mir trotzdem nach einer ziemlich grobmaschigen Methode. Also ist das nicht ungenau?
Also mit dem grobmaschig hast du schon durchaus recht. Also weil man ja wirklich keine Covid-19-Fälle erfasst, sondern du bekommst wirklich nur Symptome, die auf Atemwegsinfekte hinweisen. Also auch ein erhöhter Ruhepuls, ne, der gerne genommen wird als so einen Marker, der kann ja auch auf Stress hinweisen oder sonst irgendwie was. Ne? Mhm. Aber trotzdem kann das Ganze helfen, den Verlauf und die Verbreitung der Pandemie besser einzuordnen, gerade wenn man viele Daten sammelt. Und das hofft ja das RKI eben auch. Das Robert-Koch-Institut verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie, die Anfang des Jahres in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Da haben Forschende herausgefunden, dass die Daten aus Fitness-Tracking-Apps von ungefähr 50.000 Nutzerinnen und Nutzern den Verlauf der saisonalen Grippe über 2 Jahre ziemlich gut abbilden konnte, weil sie es nämlich auch verglichen haben mit den tatsächlichen Meldedaten der Gesundheitsbehörden. Und das hat gezeigt, oh ja, das kommt da aber schon ziemlich nah ran. Und in der Studie hat man übrigens eben noch nicht mal auf die Körpertemperatur geguckt, also nicht geguckt, haben die Leute jetzt vielleicht Fieber oder so, sondern vor allem darauf, ob sich dein Ruhepuls verändert und steigt. Das eben kann schon allein ein Zeichen für eine Infektion sein.
Also könnte durchaus helfen, so eine App, aber ersetzt natürlich keinen Corona-Test.
Nee, auf keinen Fall. Das hat Lothar Wieler heute auch nochmal betont.
Das ist keine App, die einen Covid-19-Nachweis führen kann. Die App ersetzt also keine Tests und sie warnt den Nutzer auch nicht, dass er krank sein könnte.
Das ist halt vielleicht das, was man im ersten Moment denkt. Ah, super, ich kriege dann vom RKI irgendwie eine Meldung. Achtung, Achtung, du hast Symptome. Mhm. So ist es aber nicht. Du bekommst keine Nachrichten. Achtung, Ruhepuls und Körpertemperatur sind erhöht. Du könntest Grippe oder Corona haben. Die App hat in dem Sinne also keinen individuellen Nutzen, sondern sie dient der epidemiologischen Forschung und damit eben im weiteren Sinne natürlich der Gesellschaft. Trotzdem, das hat die Leute nicht davon abgehalten, sich heute Vormittag wirklich regelrecht um die App zu prügeln. Und so gab es dann vorübergehend ein bisschen technische Probleme beim Runterladen. Das ist jetzt aber wieder.
Bleibt trotzdem am Ende noch die Frage, was ist eigentlich mit dem Datenschutz? Da gibt man ja schon ganz schön viel von sich preis.
Ja, und das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt. Da ist wahrscheinlich auch noch Gesprächsbedarf. Das Robert-Koch-Institut sagt, der Datenschutz ist gewährleistet bei dieser App. Alles ist nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung ordentlich eingetütet. Es gab aber schon heute Kritik von Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, dass die App zum Beispiel nicht quelloffen ist und deshalb auch nicht unabhängig überprüft werden kann, wie sicher sie tatsächlich ist. Und die App nimmt eben wohl auch, soweit ich das verstanden habe, alle Daten, die dein jeweiliger Fitness-Tracker sammelt. Das ist aber von Tracker zu Tracker ganz unterschiedlich, was erfasst wird. Also von den 6 Tracking-Apps, deren Daten das RKI, also die App, nutzen kann, ermitteln zum Beispiel nur 2 die Körpertemperatur. Also eigentlich könnten nur 2 erfassen, ob du Fieber hast oder nicht. Das ist nicht einheitlich. Aber diese Datenspende-App vom Robert-Koch-Institut sammelt erstmal alles ein, was es so gibt, ohne dass klar ist, ob diese Daten dann im Zusammenhang mit Covid-19-Symptomen tatsächlich genutzt werden können. Und auch das ist sicherlich noch eine Diskussion wert.
Corona-Datenspende, so heißt die App vom Robert-Koch-Institut, die es seit heute gibt. Sie soll helfen, Fälle und Hotspots von Corona mithilfe von Gesundheitstrackern aufzuspüren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Keine Masken, keine Behandlungsmöglichkeiten und keine Wiederbelebungsmaßnahmen. Ist doch gut, sagt Jean-Paul Mira, Chefarzt am Pariser Conchin Krankenhaus. Deshalb lasst uns in Afrika einen Corona-Impfstoff testen. Camille Locht, Direktor am Nationalinstitut für Gesundheit und medizinische Forschung in Frankreich, sagt: Jean-Paul, Sie haben recht, wir überlegen, eine parallele Studie in Afrika durchzuführen. Es hat nicht lange gedauert, bis der Rassismusvorwurf kam. Online, das Netz ist voll von Kommentaren. Wie könnt ihr nur testen in Afrika? Einige Fußballer, die aus Afrika kommen oder Verwandtschaft dort haben, schütteln ordentlich den Kopf. Sprechen wir drüber mit Grit Kienzlen, Wissenschaftsjournalistin aus unserem Team. Ja, das war schon ein heftiges Statement von diesen beiden französischen Ärzten, oder?
Ja, also dümmer geht's nimmer, muss man schon sagen. Vor allem bei der Geschichte von Rassismus gegenüber Afrika, die wir in Europa ja hinter uns haben. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass der Ort in Afrika, wo das Ganze stattfinden sollte, gar nicht genauer benannt worden ist. Mhm. Aber was die Idee an sich angeht, lohnt es sich schon dazu mal ein oder zwei Überlegungen anzustellen, um zu sehen, was daran geht oder halt eben auch nicht geht.
Lass uns drauf schauen, was theoretisch gehen würde.
Naja, was natürlich nicht geht, ist offensichtlich, und das haben die Fußballer in ihren Tweets ja auch zum Beispiel formuliert: Afrika ist nicht unser Versuchslabor. Davon abgesehen ist die ganze Frage der Testpersonen für medizinische Studien, besonders für Impfstoffstudien, aber immer eine Abwägung von Nutzen und Risiken. Im Moment wird ja parallel in vielen Ländern und an Impfstoffen mit vielen verschiedenen Ansätzen geforscht. Und aus den USA gab es auch schon die ersten Berichte über Tests an Freiwilligen.
Lass mich mal ganz kurz zwischenfragen, warum testet man denn eigentlich nicht an Tieren?
Das macht man natürlich. Und vor allem, wenn es um die Verträglichkeit neuer Impfstoffe geht, also darum, ob sie dem Körper nicht schaden. Da sind solche Tests gut und wichtig. Wenn ich aber wissen will, ob der Impfstoff auch schützt, dann stehe ich bei den meisten Versuchstieren vor dem Problem, dass die vom SARS-CoV-2-Virus gar nicht so richtig krank werden. Wenn ich also wissen will, ob mein Impfstoff Menschen schützt, dann muss ich ihn auch bei Menschen testen. Und nicht nur das, die geimpften Menschen müssen dem Virus auch ausgesetzt werden.
Klingt gefährlich. Was heißt das konkret?
Ja, da gibt es dann halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich infiziere diese Menschen absichtlich oder ich warte, bis sie sich von selbst anstecken. Sowas mit Absicht zu machen, ist ethisch eigentlich nur vertretbar, wenn die Testpersonen sich voraussichtlich sowieso früher oder später anstecken würden. Bei der absichtlichen Ansteckung hätten sie aber den Vorteil, dass sie medizinisch bestens überwacht werden. Und ich dürfte sowas natürlich nicht mit Risikopatienten machen. Die Sache hat dann allerdings einen kleinen medizinischen Haken, über die der deutsche Virologe Christian Drosten am vergangenen Donnerstag in seinem Podcast gesprochen hat. Man sollte jemandem so ein Virus nicht einfach in den Hals tröpfeln. Sowas nennt man im Tierversuch eine Belastungsinfektion. Und wir wissen nicht, wie viel Virus wir bei einer natürlichen Infektion normalerweise abkriegen. Also wenn ich das machen will, dann muss ich erst mal wissen, wie. Das bringt uns dann zu Möglichkeit 2.
Man wartet, bis die Probanden sich eben selbst anstecken.
Genau, und das hat dann den Nachteil, dass das bei der ganzen Maskentragerei doch was länger dauern kann. Wir brauchen den Impfstoff aber schnell. Und das ist wohl das, was hinter dieser Äußerung des französischen Wissenschaftlers steckt. In vielen Ländern Afrikas gibt es keine Masken und selten Behandlungsmöglichkeiten, hat er ja gesagt. Da ist jemand, der im Rahmen einer kontrollierten medizinischen Studie krank wird, unter Umständen sehr viel besser dran als jemand, der eben keine medizinische Hilfe bekommt.
Das heißt, wenn wir zusammenfassen, die Idee, einen Corona-Impfstoff in Afrika zu testen, ist doch okay?
Ja, sagen wir mal so, ethisch gesehen wäre sie vielleicht okay, wenn bestimmte Umstände gegeben wären, die es aber wahrscheinlich nicht sind. Erstens mal müssten die Patienten ihre informierte Einwilligung geben. Und ich unterstelle, dass dazu nicht mal die meisten von uns in der Lage wären, geschweige denn die Menschen in einem Land mit eher schwächerem Bildungssystem. Zweitens, die Leute dürften nicht aus Armutsgründen an der Studie teilnehmen. Es dürfte also kein Geld fließen. Der Anreiz müsste wirklich in einer besseren Gesundheitsversorgung während der Infektionen stecken. Und drittens, die Impfstoffe müssten später auch sehr schnell dort zur Verfügung stehen, wo getestet wurde. Was natürlich nicht geht, ist, dass die Tests in Afrika gemacht und die Impfstoffe dann als erstes in den reichen Ländern verteilt werden. Denn was wären die Menschen in Afrika sonst gewesen als eben nur die Versuchskaninchen?
Zwei französische Ärzte schlagen vor, in Afrika an Menschen Corona-Impfstoffe zu testen. Das Statement regt viele momentan auf. Unter welchen Umständen solche Tests vielleicht doch gehen könnten, darüber habe ich mit Grit Kienzlen aus unserem Team gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist gerade irgendwie ruhig, verhältnismäßig. Es sprechen nur die Politikerinnen und Politiker, die regieren. Die anderen aus der Opposition, die sind leise. Das merken die Leute auch. Kanzlerin Merkel und ihr Vize Olaf Scholz sind laut Deutschland-Trend aus der letzten Woche beliebt wie nie. Das geht so nicht, findet die AfD-Bundestagsfraktion und hat sich deshalb heute in Berlin getroffen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu sprechen. Nadine Lindner beobachtet für uns die AfD und ist aktuell noch im Bundestag, weil die AfD immer noch dort tagt. Welche Linie will man denn fahren dort? Weiß man das schon?
Tja, das wird gerade ausgehandelt hinter verschlossenen Türen. Das ist eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion. Die läuft seit 13 Uhr. Also das heißt, man hat hier ordentlich Sitzfleisch, aber auch offensichtlich großen Redebedarf. Es geht konkret um die Frage, wann und wie es eine schrittweise Rückführung der Wirtschaft nach den Corona-Beschränkungen geben kann. Ab wann soll das stattfinden? Für wen soll das stattfinden? In der ersten Phase sollen da die Schulen schon wieder eröffnen oder die Kitas, die Hochschulen. Wann sollen dann zum Beispiel Geschäfte dazukommen, wo die Infektionsgefahr gering ist? Es gab jetzt unter anderem auch den Vorschlag, bereits schon ab dem 14. April möglicherweise Möbelmärkte dann wieder eröffnen zu lassen. Also da ist im Moment der Stand so, dass es noch mindestens 6 bis 7 kritische Fragen gibt, die in der Fraktion zurzeit noch abgestimmt werden.
Das heißt, auch mit in Anbetracht dieser Zeit, die man sich heute gönnt, ist man da nervös, dass man kein einheitliches Bild abgibt?
Ja, das ist man und ich würde sagen auch völlig zu Recht, weil das, was ich so im Vorfeld gehört habe, da hieß es, ja, es geht runter und drüber, dass man sich innerhalb der Fraktion offenbar auch nicht einig ist, wie gefährlich das Coronavirus eigentlich ist aus Sicht der AfD-Abgeordneten. Da gibt es diejenigen zum Beispiel rund um Alice Weidel, die sagen, ja, es ist ein gefährliches Virus. Dann habe ich jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite gerade eben mit dem Leiter des Arbeitskreises Gesundheit gesprochen. Der war sich nicht so sicher, ob das jetzt gefährlicher oder weniger gefährlich als die Grippe ist. Also da gibt es einigen Gesprächsbedarf. Und es gibt auch eine gewisse Frustration, dass zum Beispiel dann halt auch die Präsenz in den Medien, die Gesichter nicht so vorkommen, wie man das gerne hätte. Und ich muss auch persönlich sagen, die AfD ist Oppositionsführerin. Also das heißt, sie ist die größte Oppositionsfraktion im Bundestag. Sie sind eigentlich diejenigen, die der großen Koalition wirklich auf die Finger schauen müssen und da sehr hinterher sein müssen, auch in den Details drinstecken müssen. Und da kommt wirklich wenig. Also ich fand es ganz, ganz frappierend und wirklich fast schon erschreckend, als am 22. März von Angela Merkel und dem Ministerpräsidenten diese wirklich einschneidenden Kontaktbeschränkungen verkündet wurden. Da gab es danach keine einzige Reaktion der AfD und das fand ich schon wirklich bemerkenswert und auch nicht gut tatsächlich.
Woran kann das liegen, dass die AfD gerade jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt?
Naja, es ist natürlich insofern schwierig, weil sie zu einem völlig neuen Politikfeld eigene Positionen jetzt entwickeln muss. Und ich habe mir tatsächlich nochmal das Grundsatzprogramm heute Nachmittag vorgenommen. Und im Grundsatzprogramm der AfD für die Partei taucht das Wort Gesundheitspolitik tatsächlich kein einziges Mal auf. Und es gibt nur relativ spärliche gesundheitspolitische Programmatiken. Und das ist natürlich dann schwierig für die Partei, dann dort Antworten zu entwickeln. Und ich habe mich dann tatsächlich auch heute Nachmittag durch etwa 100 Pressemitteilungen noch mal gelesen und da geht es ganz oft um das Thema Wirtschaft, aber um dieses Kernthema Corona, Gesundheitspolitik, Krankenhauspolitik, das taucht da wirklich kaum auf und mir wurde jetzt gesagt, ja, diejenigen, die da eigentlich die Experten sein sollen, die haben da wenig Kompetenzen dabei.
Wie siehst du das? Wird die AfD denn langfristig da noch mehr Schaden nehmen in dieser Corona-Krise?
Da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Meinung dazu gebildet. Im Moment ist es so, dass man kurzfristig sieht, dass die Partei Schaden nimmt in ihren Beliebtheitswerten. Jetzt bei 9, etwa 10% liegt, das heißt deutlich gesunken ist, auch das erste Mal seit einiger Zeit deutlich gesunken ist. Aber das muss nicht unbedingt von Dauer sein. Und einige in der AfD, die liegen so ein bisschen in Lauerstellung. Die sagen, naja, wir warten jetzt einfach erst mal ab in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Da wird es die große Wirtschaftskrise geben, große Verunsicherung, auch wegen Verlusten von Arbeitsplätzen. Und dann können wir uns auf diese Verunsicherung, diese Angst dann auch draufsetzen. Und ich glaube, dass an diesem Argument durchaus was dran ist.
Die AfD-Bundestagsfraktion spricht heute in Berlin darüber, wie man in der Corona-Krise weiter vorgehen möchte. Es wird eine mögliche Exit-Strategie besprochen und manche rätseln in der Fraktion auch noch darüber, wie gefährlich das Coronavirus eigentlich ist. Nadine Lindner war das aus dem Bundestag für Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Thomas, Update-Redakteur aus unserem Team, kommt morgen vielleicht im Frack oder zieht ihn an. Ich bin schon gespannt. Grund ist nämlich der Hashtag Going Nowhere, but fuck it, I'm getting dressed. Stolze 38 Buchstaben für einen Hashtag. Das muss man erstmal machen. Den hat ein Modeblog jetzt gestartet und es geht darum, im Homeoffice sich vom Schlabberlook, von Jogginghose, von T-Shirt zu verabschieden und auch mal schick und schön zu sein. Warum das jetzt wichtig ist, erklärt uns Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Magdalena Bienert.
Du musst zu Hause sein.
Für die einen Fluch, für die anderen Segen oder immer im Wechsel. Neulich ein Fotopost auf Facebook.
Reminder, 9 p.m. is the time to remove your day pajamas and put your night pajamas on.
Unter meinem Retweet dieses Reminders, um 21 Uhr den Schlafanzug zu wechseln, entsponn sich auf Instagram eine herrliche Diskussion meiner Freunde, wer sich noch ordentlich anzieht und wer schon lange nur noch Jogginghosen trägt. Eine Freundin mit vielen Meetings via Zoom schrieb stolz, sie würde sich sogar noch täglich schminken. Respektherzchen ohne Ende. Aber sie macht es total richtig, sagt der Berliner Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger. Denn in Zeiten von Homeoffice,
dann ist ja verständlich, dass ich mir das Leben etwas leichter machen möchte. Ich binde mir nicht unbedingt eine Krawatte um. Aber ich muss im Wesentlichen schauen, dass ich nicht zu sehr rumschlunze, dass ich das Leben nicht zu sehr vereinfache, weil alle äußeren Rituale, die ich habe, wo ich mich gut anziehe, wo ich mich rasiere, wo ich mir die Haare kämme, all das stabilisiert mich.
Und das sei wichtig für unsere Psyche, denn in unsicheren Zeiten könnten sich so ganz ohne Struktur schnell Ängste oder sogar Panikattacken entwickeln. Auch den Wecker zu stellen, obwohl kein fixer Termin ansteht, sei nicht das Schlechteste, sagt der Psychotherapeut. Aber es ist doch einfach zu verlockend, wenn man nicht gerade eine Videokonferenz hat, mal nicht im Bürolook rumlaufen zu müssen. Und zu Hause in die Skinny Jeans zwängen? Ach, was soll's. Karl Lagerfeld zum Trotz. Komm her, geliebte Jogginghose. Auch wenn der Modezar behauptet hat, wer sie trägt, hätte die Kontrolle über sein Leben verloren. Allerdings hatte Karl damit gar nicht so Unrecht. Zumindest wenn der Schlabberlook länger dauert, sagt Dr. Wolfgang Krüger.
Aber ich sollte das nicht übertreiben. Machen Sie es vielleicht mal 2 Tage in der Woche, aber die restlichen 5 Tage stehen Sie immer zur gleichen Zeit auf, frühstücken Sie, ziehen Sie sich vernünftig an, so als ob jederzeit der Chef reinkommen könnte. Weil ich lebe in einer Zeit einer großen Unsicherheit, wo viele Ängste da sind. Was machen die Finanzen? Was macht der Arbeitsplatz im Grunde? Könnte ich mich anstecken? Wie geht's meinen Eltern? Und gerade in solchen Zeiten brauche ich feste Rituale und ich muss im Grunde so leben, dass ich jederzeit das Gefühl habe, andere könnten im Grunde gucken.
2 Tage nur? Ups, denken sich manche jetzt wahrscheinlich. Übrigens, die Jogginghose durchgängig zu tragen, ist auch geruchstechnisch und hygienemäßig eine schlechte Idee. Wenn ihr keine Lust habt zu waschen, verfrachtet eure Hose wenigstens über Nacht in einer Plastiktüte ins Gefrierfach. Dann seid ihr Bakterien und Gerüche auch los. Jogginghose ist toll, keine Frage. Aber es muss ja nicht immer der totale Gammel-Look sein. Auf Instagram zeigen sich gerade überwiegend Frauen, wie sie schick gekleidet die Wäsche machen oder in exzentrischen Kleidern auf der Terrasse posieren. Der Hashtag Ich gehe nirgendwo hin, aber scheiß drauf, ich zieh mich an, macht offensichtlich nicht nur Spaß, sondern ist auch noch eine wertvolle Alternative zur Jogginghose, sagt der Experte.
Und natürlich muss ich gucken, mich gelegentlich richtig gut aufzubrezeln. So wie das die Kinder machen, dass ich mich verkleide, dass ich die verrücktesten Sachen anziehe, weil das bringt eine Lust ins Leben. Ich muss Kontrapunkte setzen. Ich muss einmal gucken, wieder in einer anderen Welt zu leben, außerhalb des normalen Alltags. Und dann geht es mir gut und das kann regelrecht komisch sein, das kann mich zum Lachen bringen. Und wo ich das Gefühl habe, das Leben kann auch richtig schön sein.
Das ist dein Zuhause. Das ist dein Zuhause.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, fehlt nur noch der Macht's wie-Tipp für zu Hause in Corona-Zeiten. Heute macht's wie US-Schauspieler Matthew McConaughey. Der hat mit Leuten aus dem Seniorenheim virtuell Bingo gespielt.
Alright, alright, alright.
Mein Name ist Thilo Jahn, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.